Ja, liebe Gemeinde, dieser Wunsch nach Fairness, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, der wird natürlich immer lauter, je ungerechter und brutaler es in unserer Welt zugeht. Können wir die erste Folie sehen? Genau, danke. Danke. Ich denke, wir alle, wir stehen noch unter dem Eindruck dieser grausamen Ereignisse. Am 7. Oktober, da drangen Terroristen der palästinensischen Hamas in Israel ein. Sie überfielen mit großer Brutalität Dörfer, Kibbutzim in Grenznähe. Allein im Kibbutz Be'eri wurden mehr als 100 Einwohner ermordet. Schwangeren wurde der Bauch aufgeschlitzt. Babys geköpft. Auf einem Musikfestival in der Nähe, die rund 3.500 Israelis besuchten, haben die Terroristen über 250 Menschen abgeschlachtet. An keinem anderen Tag seit dem Holocaust wurden mehr Juden ermordet als am 7. Oktober und mehr als 200 Menschen wurden von den Terroristen nach Gaza entführt. Sie werden gefangen gehalten. Die Menschen haben diesen brutalen Tod nicht verdient. Die Angehörigen haben diesen unvorstellbaren Schmerz nicht verdient. Am 9. März hat ein 35-Jähriger bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg 7 Menschen getötet, 9 verletzt. Als die Polizei anrückte, hat er sich selbst erschossen. Auch diese Menschen, sie haben diesen gewaltsamen Tod nicht verdient. Die Kinder, die Ehepartner haben diesen Schmerz nicht verdient. Und diese Ereignisse, die haben uns wie so oft daran erinnert, das Leben ist nicht fair. Es ist nicht fair, wenn eine Mutter bei einem Autounfall das Leben verliert, weil ein rücksichtsloser Raser in sie reinrast. Es ist nicht fair, wenn ein Erwachsener ein Kind missbraucht. Es ist nicht fair, wenn der Arbeitskollege, der rücksichtslos ist und angeberisch, wenn der sich quasi durch das, dass er Gerüchte in die Welt streut, Vorteile verschafft in der Firma. Das ist alles nicht fair. Und schon der David hat deswegen gebetet: Herr, wie lange willst du untätig zusehen? Und der Prophet Jeremia sagt, warum geht es den Menschen, die dich missachten, so gut? Und wir haben vorhin in diesem Psalm gehört von Asaf. Der ganze Psalm geht nur um diese Frage, warum gibt es Ungerechtigkeit? Und wie lange geht das noch? Wie lange läuft das noch so? Warum? Warum cruisen Kriminelle mit sündhaft teuren Autos durch die Stadt? Warum kommen Kinderschänder mit schrecklichen Taten davon? Warum werden Mörder frühzeitig entlassen? Warum können Kriegsverbrecher wie ein Assad oder Putin weiterhin unbehelligt in Saus und Braus leben? Wie lange wird es in dieser Welt noch so ungerecht zugehen? Und liebe Gemeinde, Gottes Antwort ist klar: Nicht mehr lange. Der Verfasser der Apostelgeschichte, der weist auf ein Datum hin, wo er sagt, denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Und Gott hält sein Wort. Und das heißt, jedes Kalenderblatt, das abgerissen wird, bringt uns näher, einen Tag näher diesem Datum. Und einen Tag festsetzen heißt, der Tag wurde schon ausgewählt. Der steht fest, der ist reserviert, der Zeitpunkt festgelegt. Es gibt nicht eventuell, vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich diesen Gerichtstermin, sondern der ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein Pfarrer hat einmal eine Predigt gehalten über Himmel und Hölle und dann hat er provokativ die Gemeinde gefragt, wer von euch denkt, dass er in die Hölle kommt, soll aufstehen. Und da ist ein kleiner Junge aufgestanden als Einziger, der Andreas. Und da hat der Pfarrer gesagt, Andreas, glaubst du, dass du in die Hölle kommst? Und da hat er gesagt, ja, eigentlich ja nicht, aber ich wollte nicht, dass du ganz alleine dort bist. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Begriff jüngstes Gericht. Viele sagen heute, das passt ja nicht mehr in unsere Zeit. Das ist doch mittelalterliche Vorstellungen, das sind doch Schauermärchen. Das ist doch aus der Mottenkiste, dieses ganze Gerede von jüngstem Gericht. Aber eigentlich ist es seltsam. Man will einerseits nichts hören von einem Gericht und von Verantwortung, aber andererseits sehnen wir uns nach nichts mehr, als dass irgendwann mal Gerechtigkeit herrscht. Aber Gerechtigkeit hier ist eine Utopie. Das Leben ist nicht fair, es geht nicht gerecht zu. Und deswegen wird vom Stammtisch bis zur höchsten Politik, wird überall der Ruf laut, wir brauchen irgendetwas, irgendjemand, irgendwas, der Gerechtigkeit herbeiführt. Aber es gibt Letzteres nicht ohne Ersteres. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Gericht. Und sowohl im Alten Testament als eben auch im Neuen Testament, da ist Gottes Gericht am jüngsten Tag bezeugt, ganz klar. Und interessanterweise auch in den allermeisten Religionen. Die allermeisten Religionen, die sagen auch, ja, es gibt irgendein Gericht. Und das Wort Verantwortung, das spricht ja genau eigentlich davon. Wir müssen Antwort geben. Wir werden am Ende gefragt. Von keinem Geringeren von Gott als von Jesus. Und wir müssen Antwort geben. Das ist Verantwortung. Was hast du gesagt, gemacht, getan, unterlassen? Und das wussten die Menschen zu allen Zeiten. Es sei denn, man ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, die atheistisch ist. Es sei denn, man hat sein Gewissen über die Jahre permanent eingelullt, narkotisiert, abgetötet. Aber ansonsten ist das für jeden klar. Ja, es gibt Verantwortung. Und das jüngste Gericht ist eine Tatsache, an der kein Mensch vorbeikommt. Und es geht dabei um drei Dinge. Das erste, um das es geht, Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Das ist das erste. Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Wenn man in das letzte Buch der Bibel schaut, in die Offenbarung 20, dann heißt es dort, da sieht der Johannes quasi durch den Vorhang in die Zukunft. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten den Anblick nicht ertragen, sie verschwanden ihm nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Und alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen, das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Die Bibel macht klar, auch Jesus hat das immer wieder deutlich gemacht, Gott wird jede Tat höchstrichterlich untersuchen. Er kennt die Herzen, er kennt die Motive und deswegen kann er als Einziger wirklich gerecht urteilen. Allerdings ist das Untersuchungsergebnis beunruhigend. Denn der Apostel Paulus schreibt, es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Alle Menschen haben gesündigt, alle haben gegen die Gesetze Gottes verstoßen. Das heißt, keiner kann Gottes Maßstäben gerecht werden. Keiner kann mit seinen Taten sich den Himmel verdienen. Alle müssten am Ende in die Verbannung gehen, in die Gottesferne. Und dann sagen viele Leute, ja, genau das ist es doch bei euch. Was ihr da erzählt, das ist doch kein liebender Gott mehr. Wenn Gott Menschen verurteilt, dann ist er knallhart, dann ist er herzlos. Das kann doch gar nicht sein. Aber auf der anderen Seite erwarten wir natürlich auch, dass Gott nicht korrupt ist und dass Gott nicht ungerecht ist. Und deswegen müssen wir beides zusammenhalten. Ja, ganz klar, Gott ist die Liebe in Person. Und genauso Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Und das heißt, wenn jemand gerecht ist, muss er doch auch Ungerechtigkeit ahnden, oder nicht? Stellen Sie sich vor, der Super-GAU, das Schlimmste. Ein Mensch, der Ihnen ganz wichtig und lieb ist, wird von einem anderen, von einer Person umgebracht, ermordet. Und nun wird der Täter gefasst. Und dann kommt es zum Prozess. Und dann sagt der Richter oder die Richterin, naja, man muss auch den Täter verstehen. Der hatte seinen schlechten Tag. Der war gefrustet, der hat einfach überreagiert. Also schwamm drüber, die Sache ist erledigt, machen Sie nichts Falsches mehr. Es wäre ein Justizskandal. Man käme sich vor wie im falschen Film. Und das heißt, wenn Gott gerecht ist, dann kann er doch nicht angesichts dieser Ungerechtigkeit, zum Himmel schreien und Ungerechtigkeit in dieser Welt am Ende sagen, naja, schwamm drüber, vergeben, vergessen. Sondern er muss doch zur Rechenschaft ziehen, Schuld bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht, dann wäre er eine Marionette, dann wäre er ein Strohmann. Gott, wenn er Gott gerecht ist und Gott ist gerecht, dann muss er Ungerechtigkeit bestrafen und das hat er getan. Das hat er bereits getan. Aber statt dass er uns Menschen bestraft, wie wir es verdient hätten, hat er schon vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus dort am Kreuz für unsere Schuld bestraft. Der, der keine Sünde hatte, hat unsere Schuld auf sich genommen und hat sich am Kreuz verurteilen lassen für uns. Und deswegen heißt es im ersten Petrusbrief, an seinem eigenen Körper hat er, damit ist Jesus gemeint, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünde ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und der Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das heißt, wenn ich mich auf Jesus Christus verlasse, auf ihn berufe und sage, Jesus ist für meine Schuld gestorben, dann ist meine Sünde vergeben, dann ist meine Schuld bezahlt. Und deswegen sagt Jesus einmal an einer anderen Stelle, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Er hat die Grenze vom Tod zum Leben überschritten. Das heißt, wer an ihn glaubt, Paulus sagt, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Der muss nicht mehr Angst haben, am Ende werde ich verdammt und verurteilt. Jesus hat bereits die Schuld gestraft, auf sich genommen. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du wissen, am Ende kann dich der Teufel und niemand mehr anklagen und vor Gott verklagen für das, was du falsch gemacht hast. Du brauchst keine Angst mehr haben vor dem Gericht Gottes. Denn wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wird dein Name eingeschrieben in dieses Buch des Lebens, von dem wir vorher gehört haben, Offenbarung. Dann steht dein Name dort. Und das ist kein Preis, keine Belohnung für das, was wir getan haben, sondern das ist Gottes Geschenk, sein großherziges Geschenk, sein großes Angebot. Das ist also das Erste, was in der Bibel deutlich wird. Gott wird ein gerechtes Urteil sprechen. Das Zweite, was die Bibel deutlich macht, Gott wird seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen loben. Jesus sagt, oder 1. Korinther sagt, wenn Christus kommt, wird er alles ans Licht bringen, was jetzt noch verborgen ist. Auch unsere geheimsten Wünsche und Gedanken, dann wird Gott jeden so loben, wie er es verdient hat. Und das heißt, Gott wird mit dir jeden Tag deines Lebens, ja jeden Augenblick durchgehen und er wird dich mit Lob überschütten. Da hast du für deinen kranken Nachbarn eingekauft, gut gemacht. Da hast du dich um die Geflüchteten im Ort gekümmert, gut gemacht. Da hast du diese nervtötende Christin mitgetragen, gut gemacht. Da hast du deinen Mitchristen vergeben, gut gemacht. Da hast du deinen Mitschüler, deine Kollegin ermutigt, gut gemacht. Da bist du nicht im Gottesdienst eingeschlafen, gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Denn, so heißt es, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Und es ist ganz wichtig, Leute, es geht nicht darum, dass wir die Welt retten. Niemand von uns muss die Welt retten. Können wir nicht. Es geht immer um einzelne Menschen. Ein Gespräch mit einem anderen Menschen, das endlich dran ist und wo die Mauer des Schweigens gebrochen wird. Jemand, der sich überwindet und sagt, jetzt mache ich endlich mal den Besuch bei diesem Kranken. Wollte ich schon lange mal hingehen. Nichts außerordentlich, nur ein Mensch, ein Bruder, eine Schwester, nicht 100, nicht 10, einer, die es nötig hat. Und beim Abschlusszeugnis fällt keine Kleinigkeit unter den Tisch. Auch das, was im Verborgenen getan wird, das kommt zur Sprache. Und Jesus macht noch was deutlich. Jesus macht deutlich, wenn wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten zur Ehre Gottes einsetzen, dann wird es im Himmel noch mehr Segensgeschenke geben. Denn so heißt es nämlich dann auch, gut gemacht, in Matthäus 25, da sagt der Chef dann zu seinem Mitarbeiter, gut gemacht, du bist ein tüchtiger, zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Und jetzt werde ich dir noch Größeres anvertrauen. Gott hält die guten Taten fest, Gott belohnt sie. Und da ein gerechter Gott ist, wird er deutlich machen, ja, deine Schuld ist vergeben, weil Jesus für deine Schuld am Kreuz bezahlt hat. Und das, was du jetzt aus Dankbarkeit dafür getan hast, und wenn es noch so klein und noch so verborgen war, das wird nicht unter den Tisch fallen, sondern dafür bekommst du dein Lob. Jesus wird die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loben. Das ist das Zweite. Und jetzt kommt das Dritte. Jesus wird die Wünsche der Gottlosen erfüllen. Am großen Gerichtstag werden auch Menschen vor Gott stehen, so wie es in Römer 1 heißt, die, obwohl sie schon immer von Gott wussten, ihm die Ehre und den Dank verweigerten, die ihm gebührten. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses und da sie so unverständlich blieben, wurden sie schließlich in ihren Herzen finster. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen. Das heißt, sie haben ihr ganzes Leben lang den Schöpfer ignoriert und sie haben den Geschöpfen geschadet. Haben sich über ihn lustig gemacht, den Mitmenschen das Leben schwer gemacht. Und ein gerechter Gott, der muss auch die Wünsche derer erfüllen, die ihn ablehnen, die nichts zu tun haben wollen, die sich auch nicht schenken lassen wollen. Ich habe es ja vorhin gesagt, Jesus bietet sich uns an als unser Anwalt, unser Verteidiger und sagt, ich habe alles für dich getan. Wenn du das im Glauben für dich annimmst, dann ist das für dich geschehen, dann bist du frei. Aber es wird am Gerichtstag Leute geben, die sagen, da pfeife ich drauf. Ich will das nicht, ich brauche das nicht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und dann werden die Taten vorgelesen. Und dann wird es ein großes Schweigen geben. Du hast geleugnet, dass es mich gibt. Schweigen. Du hast meinen Kindern das Leben zur Hölle gemacht. Schweigen. Du hast mich beleidigt. Schweigen. Du hast mich ignoriert. Du hast ignoriert, was in meinem Wort, was in der Bibel steht. Schweigen. Du wolltest nichts von Jesus wissen. Schweigen. Welche Antwort kann man darauf geben? Was kann man da noch vorbringen? Gott ist im Recht. Gott ist gerecht. Und im jüngsten Gericht wird niemand behaupten können, dass das Urteil ungerecht sei, das dann gefällt wird, wenn er sagt, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer. Es wird nur gerecht sein. Bei einer Party saß eine Gesellschaft um den Kamin, da brannte ein Feuer. Und beim Gespräch kam es eben auch so auf Religion, auf Glauben, auf Christentum. Und da war ein Gast dabei, der atheistisch eingestellt war und der gesagt hat, das interessiert mich alles nicht. Und er wusste aber, dass die Gastgeberin Christin ist. Und dann hat zu ihr gesagt, Sie sagen doch, Sie glauben an Gott. Glauben Sie all das, was in der Bibel steht? Ja. Glauben Sie auch, dass die Toten auferstehen? Ja. Glauben Sie auch, dass der nicht an Gott glaubt, dass der in die Hölle kommt? Ja. Und dann stand der Mann auf und da ging er zu einem Käfig, in dem so ein Wellensittich drin war, hat diesen Wellensittich herausgenommen und dann wollte er ihn da in den offenen Kamin reinwerfen. Und da hat die Frau gesagt, halt, stopp, Sie sind ja verrückt, was machen Sie denn da, das arme Tier? Und da hat der Mann gelacht und gesagt, ha, Ihnen tut schon so ein Vogel hier leid, so ein armes Tierchen. Und Ihr Gott der Liebe, der feuert Millionen Menschen ins Höllenfeuer. Das ist doch ein schöner Gott der Liebe. Und da herrschte absolute Stille. Und dann sagte die Frau, Sie irren. Gott wirft niemand in die Hölle. Die Menschen laufen freiwillig da hinein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wer es nicht will, der geht diesen Weg. Und liebe Gemeinde, das Versprechen, dass am Ende Gerechtigkeit siegen wird, dieses Versprechen ist umso tröstlicher, je mehr man natürlich persönlich unter Ungerechtigkeit leidet. Solange wir, ich sag's mal so, wir in Deutschland, Gott sei Dank, in einem Land leben, wo kein Krieg ist, und solange wir nicht unter Terror und solchen Dingen leiden, ja, da kann man über alle diese Dinge akademisch reden wie am grünen Tisch. Aber in dem Moment, wo man persönlich davon betroffen ist und das erlebt, wie auch die vielen, vielen Millionen Christen auf der ganzen Welt, die verfolgt werden, da sehnt man sich danach, dass doch irgendwann mal Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird. Denn in jeder Generation geschehen schreckliche Dinge. Im Dritten Reich wurden etwa 6 Millionen Juden in Konzentrationslagern umgebracht. Amerikanische Atombomben haben Hiroshima und Nagasaki zerstört. Schätzungsweise sind da 160.000 Menschen umgekommen. Beim Massaker von Butscha im Frühjahr 2022, da kamen Kriegsverbrechen zutage, wie viele andere, die russische Soldaten an der ukrainischen Bevölkerung begangen haben. 458 Leichen wurden gefunden. Davon 419 haben Anzeichen getragen, es wurde deutlich, sie wurden gefoltert, zu Tode geknüppelt, erschossen. Es ist nicht richtig, es ist nicht fair, es ist nicht gerecht, dass das Böse in dieser Welt immer wieder siegt. Und wenn Sie sich fragen, ob böse Menschen ungestraft bleiben, ob Verbrechen ungeahndet bleibt, dann sagt die Bibel nein. Gott wird das letzte Wort haben. Und in Psalm 7 heißt es, Gott ist ein gerechter Richter. Er vergilt den Bösen seinen Zorn. Aber bis dahin sollten wir uns dem Beispiel einer Frau aus einem Dinka-Dorf im Sudan, also in Afrika, folgen. Auch dort ist was ganz Schreckliches passiert. Das waren Regierungssoldaten, die haben eine Siedlung überfallen, haben mehr als 100 Menschen auch abgeschlachtet. Es waren islamistische Terroristen, sie haben die Kräftigen gefangen genommen, die Schwachen haben sie zurückgelassen, haben die Hütten niedergebrannt, die Ernte kaputt gemacht, zerstört. Und mitten in diesem Chaos, mitten in diesem Grauen ist Hoffnung aufgeblüht, nämlich die Hinterbliebenen, die Frauen und Mütter der Getöteten und Vermissten, die haben Stöcke gesammelt und sie haben diese Stöcke zu kleinen Kreuzen zusammengebunden. Und bevor sie die Toten begruben und den Verlust betrauert haben, haben sie diese Kreuze in die Erde gesteckt, aber nicht als Zeichen der Trauer, sondern eigentlich als Zeichen der Hoffnung, als Jesus-Nachfolger. Und sie haben gesagt, Jesus ist stärker als der Tod. Jesus ist stärker als Unrecht. Jesus ist stärker als Ungerechtigkeit. Und sie haben sich an die Worte des Apostels Paulus haben sie sich gehalten. Der schreibt nämlich in Römer 12, Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist das, was diese Frauen dort getan haben. Sie haben nicht diese Verbrecher und Terroristen, sie haben sie nicht verflucht, sondern sie haben gebetet. Und machen wir es auch so, mit den Tragödien in unserem Leben. Bringen Sie zum Kreuz und erinnern Sie sich daran, Jesus selber wurde ungerecht behandelt am Kreuz. Er weiß, wie es all denen geht, die ungerecht behandelt werden in dieser Welt. Und er, nur er allein, hat das Recht und die Autorität, Ungerechtigkeit zu vergelten, und er allein kann Wunden heilen. Und er hat einen Ort schon vorbereitet. Einen Ort hat er vorbereitet, wo das Leben endlich gerecht sein wird. Und zwar für alle Zeit, ohne Einschränkung. Und alle, die sich nach dieser Gerechtigkeit sehnen, die sagen Amen.